Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Krise, Umkehr, Mittelpunkt, das ist alles heute mit Thema von diesem super spannenden Text, den ich euch mitgebracht habe. Der steht im Korinther. Die Korinther sind auch in der Krise. Sie müssen umdenken. Sie müssen ihren Mittelpunkt neu setzen. Ich lese aus der Basisbibel. Überschrift: Der Streit zeigt, dass die Gemeinde noch nicht reif ist. Brüder und Schwestern, zu euch konnte ich bisher nicht so reden wie zu Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Vielmehr musste ich zu euch reden wie zu Menschen, die noch von ihrer irdischen Gesinnung bestimmt sind. Denn in allem, was mit Christus zu tun hat, wart ihr wie kleine Kinder. Ich gab euch Milch zu trinken und keine feste Nahrung. Die konntet ihr noch nicht vertragen. Und das könnt ihr auch jetzt noch nicht. Denn ihr seid immer noch von eurer irdischen Gesinnung bestimmt. Unter euch gibt es Eifersucht und Streit. Zeigt das nicht gerade, dass ihr von eurer irdischen Gesinnung bestimmt seid? Und genau so, dass ihr euch ganz und gar menschlich verhaltet? Boah, wenn das mal kein Vorwurf ist, dann weiß ich es auch nicht. Paulus sieht in der Gemeinde noch nicht den geistlichen Fortschritt, den er sich wünscht. Sie sind noch nicht so weit. Du bist noch nicht so weit. Wenn du groß bist, dann wirst du es verstehen. Wenn du erst mal in mein Alter kommst, das verstehst du sowieso nicht. Lass die Erwachsenen mal reden. Wie geht es dir mit diesen Sprüchen? Manche sind vielleicht bekannt. Und sowas ist nicht unbedingt schön zu hören. Gerade wenn man ein kleines Kind ist und doch eigentlich mitreden will. Ich glaube, so ging es auch der Gemeinde in Korinth. Paulus ist hier knallhart und schonungslos. Denn in allem, was mit Christus zu tun hat, wart ihr wie kleine Kinder. Ich gab euch Milch zu trinken und keine feste Nahrung. Die konntet ihr noch nicht vertragen und das könnt ihr auch jetzt noch nicht. Die Korinther waren sehr in ihren alten Strukturen gefangen. Paulus war anderthalb Jahre bei ihnen und hat die Gemeinde gegründet und ihnen von Jesus erzählt. Und alles war gut, als er gegangen ist. Aber irgendwie kam es dann zu Uneinigkeit und Streitigkeit. Das kommt Paulus zu Ohren und er sieht das als Anlass, die Gemeinde zur Vernunft zu rufen. Als ich noch jung war, okay, kleiner Scherz, aber als ich noch ein Kind war, hat es mir wenig geholfen, wenn meine Eltern vernünftig mit mir geredet haben, weil sich dadurch bei mir nichts geändert hat. Erst als Mama dann sauer wurde oder Papa enttäuscht war, da hat es dann erst bei mir Klick gemacht. Im Nachhinein tut mir das natürlich leid, dass ich sie in die Lage gebracht habe, erst sauer oder enttäuscht werden zu müssen, aber so war es nun mal. Und ich lese den Teil hier genauso. Paulus muss erstmal auf den Tisch schauen, damit die Leute überhaupt mal kapieren, was das Problem ist. Das Problem sind falsche Prioritäten. Das Problem sind Neid und Eifersucht. Wenn ihr euch oder uns mal als Gemeinde betrachtet und mal ganz ehrlich und aufrichtig seid, wie sieht es bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Sind wir eine Gemeinde, die nicht mehr nur Milch trinkt, die darüber hinausgewachsen ist und nicht mehr von unseren irdischen Gesinnungen bestimmt ist? Ich lese weiter. Paulus und Apollos haben eine gemeinsame Aufgabe. Wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus und der andere sagt, ich gehöre zu Apollos, dann seid ihr doch wie alle anderen Menschen. Nun, welche Aufgabe hat denn Apollos oder welche Aufgabe hat Paulus? Wir stehen im Dienst des Herrn. Durch diesen Dienst seid ihr zum Glauben gekommen und jeder von uns dient dem Herrn mit den Gaben, die er vom Herrn bekommen hat. Ich habe gepflanzt, Paulus hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt, es zählt nur Gott, der es wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Aber jeder wird seinen eigenen Lohn bekommen, entsprechend seinem eigenen Einsatz. Paulus spricht hier das Problem an, dass sich die Gemeinde drauf und dran ist zu teilen, weil sie sich unterschiedlichen Personen zugehörig fühlen. Das haben wir nicht so in dem Maße bei uns in der Gemeinde. Aber auch wir vergleichen uns untereinander. Du kannst schöner singen, du kannst besser predigen, du kannst einen besseren Kaffee kochen, du kannst dich schneller mit Menschen connecten und so weiter. Und da zähle ich mich voll rein. Ich habe mich auch häufig mit meiner Schwester und meinem Schwager verglichen. Auf Besuchsfahrt vom Johanneum, wo wir viele Hausbesuche gemacht haben und häufig zum Essen eingeladen waren, wurde ich auch häufig mit meinem Vorgänger verglichen. Ach, der Thorsten, das war ja so ein guter Esser. Zum Glück für uns hat das nicht an der Spendenbereitschaft für das Johanneum geändert, aber die ganze Zeit zu hören, dass mein Vorgänger besser gegessen hat als ich, war nicht immer ganz einfach. Paulus benutzt hier das Bild eines Gartens bzw. eines Gärtners. Wie ich euch schon an einigen Stellen gesagt und auch gezeigt und bewiesen habe, bin ich jetzt nicht wirklich jemand, von dem man sagen könnte, dass er einen grünen Daumen hat. Aber selbst ich weiß, dass Pflanzen gute Bedingungen brauchen, damit sie wachsen oder Frucht bringen können. Wenn man sich da mal etwas schlau macht, dann gibt es sogar Ratgeber, die einem verraten, welche Blumen man nebeneinander pflanzen kann, damit dein Garten harmonisch bleibt und alle Pflanzen genug Nährstoffe bekommen. Bei den Korinthern scheint irgendwie der Eindruck entstanden zu sein, als wären Paulus und Apollos Gegenspieler und jeder aus der Gemeinde müsse sich jetzt einer Partei zuordnen. Da ist eine Teilung im Grunde unausweichlich. Aber Paulus stellt das wieder klar. Apollos ist nicht sein Gegenspieler, sondern er macht da weiter, wo Paulus aufgehört hat. Sie greifen ineinander. Paulus hat die Vorarbeit gemacht und Apollos führt dieses Werk weiter. Auch das kann für uns vorbildlich sein. Paulus hätte ja auch sagen können, Apollos, Finger weg von meiner Gemeinde. Die gehören zu meinem Einflussgebiet, bau dir deine eigene Gemeinde auf. Aber dann wäre Paulus genauso, wie er das bei den Korinthern kritisiert. Das wäre sehr menschlich gedacht. Genauso ist es, wenn unsere Jugendlichen wegziehen und dann nicht im EC oder der Gemeinschaft landen. Da kann man auch sagen, wir haben doch in dich investiert. Wieso bringst du dich dann in einer anderen Gemeinde oder einem anderen Verein ein? Sollten wir nicht froh sein, dass sie so viel bei uns gelernt haben und dann nicht sagen, Gemeinde brauche ich nicht? Dass ihnen der Glaube so wichtig geworden ist, dass sie sich dann eine Gemeinde suchen, wo sie sich wohlfühlen und im Glauben wachsen können? Paulus lenkt hier den Blick auf die eigentliche Hauptperson. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt nicht, wer pflanzt oder wer gießt, es zählt nur Gott, der es wachsen lässt. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der gießt, haben eine gemeinsame Aufgabe. Wir sind alle mit unterschiedlichen Gaben beschenkt worden. Wir haben uns auch manches über die Zeit neu angeeignet. Aber auch das, was wir uns neu aneignen, ist ein Geschenk Gottes. Birte hat das letzte Woche in ihrer Predigt auch schon gesagt. Wenn alle in der Gemeinde wären so wie ich, dann wäre die Gemeinde ganz schön arm dran. Wir leben davon, dass wir unterschiedliche Gaben haben. Wir leben davon, dass sich Menschen einbringen und engagieren. So ist die Gemeinschaftsbewegung auch entstanden. Am Anfang gab es im Grunde ja gar keine Hauptamtlichen. Dass sich in unserer Gemeinde so viele ehrenamtlich einbringen, ist ein großes Geschenk und damit dienen wir Gott, denn er kann uns gebrauchen, um Leute zu erreichen. Wenn du dich hier in der Gemeinde einbringst, dann ist das ein ganz großes Geschenk. Ich lese weiter. Paulus und Apollos bauen am gleichen Bauwerk. Wir sind also Gottes Mitarbeiter, aber ihr seid Gottes Ackerland oder besser Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, das schon gelegt ist. Und das ist Jesus Christus. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit dem Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird es belohnt. Wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten, denn der Tempel Gottes ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Paulus bringt ein neues Bild herein. Dieses Mal ist es kein Garten, sondern ein Bauwerk. Ich verstehe ihn so, dass er als Gemeindegründer, als jemand, der schon lange mit Jesus unterwegs ist, in der Rolle des Sämanns ist, beziehungsweise des Architekten, der den Grund gelegt hat. Nicht, weil er der Hauptamtliche war, sondern weil er schon am längsten im Glauben unterwegs war. Wir sind gemeinsam im Glauben unterwegs und können von den Erfahrungen und Erlebnissen voneinander profitieren und lernen. Seit Corona fahre ich fast jede Woche zweimal meine Predigtwürfel durch die Gegend. Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, mit Menschen in Kontakt zu kommen, mit denen ich normalerweise wenig zu tun gehabt hätte. So auch mit Käthe Nass. Sie hatte einen so tiefen und festen Glauben, dass sie mir ein Vorbild sein konnte. Und von diesen Leuten haben wir einige bei uns in dieser Gemeinde. Paulus wirkt zu Beginn ein wenig großspurig. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, konnte ich als weiser Bauleiter das Fundament legen. Jetzt baut ein anderer darauf weiter, aber jeder muss aufpassen, wie er weiterbaut. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, was ich schon gelegt habe, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Und trotzdem ist gerade das ein ganz wichtiger Satz. Luther übersetzt ihn so: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich finde diesen Vers aus mehreren Gründen unglaublich stark. Es gibt kein besseres Fundament, auf dem ein Haus stehen kann. Jesus ist das Fundament meines Lebens. Er durchdringt alles und ist der, der das ganze Lebenshaus sicher stehen lässt. Und dann noch das Passiv. Der Grund ist gelegt. Wir müssen da nichts neu bauen oder suchen oder kaufen, sondern der Grund ist schon gelegt worden. Man kann ihn auch anders lesen. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Jesus Christus spricht ein vorbehaltloses Ja zu dir und über dein Leben. Das ist das Fundament. Du kannst dich gegen ihn entscheiden, aber du kannst nicht ändern, dass Gott Ja zu dir sagt. Du kannst anders weiterbauen und nicht so leben, wie es Gott gefällt, aber das Fundament bleibt. Deshalb kannst du dich auch immer wieder neu darauf berufen und zu ihm zurückkommen. Wie du weiterbaust, liegt bei dir. Paulus redet hier von unterschiedlichen Materialien, die beim Hausbau verwendet werden können. Es spielt keine Rolle, womit auf dem Fundament weitergebaut wird. Mit Gold, Silber oder Edelsteinen, Holz, Heu oder Stroh. Es wird sich zeigen, was das Werk eines jeden Einzelnen wert ist. Der Tag des Gerichts wird es aufdecken, denn mit Feuer wird er hereinbrechen. Das Feuer wird prüfen, wie das Feuer standhält. Das Feuer wird prüfen, wie das Werk eines jeden Einzelnen beschaffen ist. Wenn das Werk, das jemand erbaut hat, dem Feuer standhält, wird er belohnt. Verbrennt das Werk, wird er seinen Lohn verlieren. Er wird zwar gerettet werden, aber nur wie jemand, der gerade noch dem Feuer entkommen ist. Der Tag des Gerichts wird es offenbaren. Im Grunde finden wir in der ganzen Bibel Hinweise darauf, dass es ein Gericht geben wird. Die Meinungen gehen auseinander, wie das stattfinden wird. Paulus spricht hier von dem Feuer. Feuer war schon immer ein Bild von Reinigung, von Klärung. Das Feuer wird zeigen, ob wir am Ende belohnt werden oder ob wir gerade gerettet werden. Interessanterweise und auch richtigerweise steht es für Paulus gar nicht zur Debatte, ob man am Ende gerettet wird. Wenn du Jesus als Fundament deines Lebenshauses hast, wirst du auf jeden Fall gerettet werden. Vielleicht gerade so, aber du wirst gerettet werden. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Wie die Belohnung aussehen wird, wird weiter nicht deutlich, aber es wird auch deutlich, dass es sich lohnt, mit gutem Material weiterzubauen. Paulus ermahnt uns, dass wir vorsichtig und umsichtig an unserem Leben weiterbauen. Denn wir können nicht zurückbauen. Im Leben kann man ein Haus, also wenn wir jetzt ein neues Gemeindehaus bauen, dann könnte man unter Umständen eine Wand wieder einreißen. Wenn sie erstmal steht, ist es nicht so einfach, die zu versetzen. Da wir unser Leben ja nicht rückwirkend beeinflussen können, wird unser Hausbau schwierig werden, rückwirkend umzubauen. Und zu guter Letzt, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und der Geist Gottes in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zugrunde richtet, den wird Gott zugrunde richten, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und dieser Tempel seid ihr. Wir haben am Freitag im Jugendkreis auch über diesen Text gesprochen. Es war ein interessanter Austausch, wo aber auch nochmal deutlich wurde, dass wir als Christen anders sein sollen. Dass wir einen Unterschied machen sollen von denen, die nicht an Gott glauben. Die Korinther scheinen das vergessen zu haben. Deshalb erinnert Paulus die Gemeinde auch hier nochmal. Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und sein Heiliger Geist in eurer Mitte wohnt? Weißt du, dass du der Tempel Gottes bist? Du bist nicht sein Hocker oder seine Fußmatte oder sein Fußabtreter, sondern du bist ein Tempel Gottes. Du bist ein Heiligtum. Du bist der Ort, an dem Gott wohnen möchte. Deshalb ist es ihm auch nicht egal, was mit dir passiert. Es ist ihm nicht egal, wie es um dich steht. Es ist ihm nicht egal, ob du sein Tempel vor die Hunde geht. Jetzt könnte man meinen, wenn jeder von uns Gottes Tempel ist, dann kommt es auf den einen Tempel ja nicht an. Aber das stimmt nicht. Gott will dich. Er möchte das Fundament deines Lebens sein. Paulus ermahnt uns auch, dass Gott es nicht einfach hinnehmen wird, wenn man seinen Tempel zerstört, sondern dass er diese Person zugrunde richten wird. Du bist Gottes Tempel. Du bist heilig. Fassen wir kurz zusammen. Erstens, Paulus ermahnt uns als gesamte Gemeinde, dass wir beisammen bleiben, dass wir uns nicht über Kleinigkeiten streiten und dass so manch ein Konflikt die Gemeinde kaputt machen kann. Ob jetzt bei der Musik ein Ton daneben war oder nicht, spielt letztlich keine Rolle. Paulus will, dass wir unser Zentrum nicht aus dem Blick verlieren und Gott derjenige ist, der dafür sorgt, dass etwas gelingt oder nicht gelingt. Zweitens, Paulus ermahnt uns, dass wir mit Bedacht unser Lebenshaus weiterbauen. Denn am Ende wird deutlich, aus welchem Material wir gebaut haben. Und Gott wird über uns richten. Trotzdem, egal mit welchem Material wir bauen, wenn Jesus dein Fundament ist, dann steht es gar nicht mehr zur Wahl, ob du gerettet bist. Und drittens, du bist der Tempel Gottes. Gott will in dir wohnen, Raum einnehmen, weil er dich so sehr liebt. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Ich möchte beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir für das Leben und Wirken von Paulus, für seine Gedanken und seinen Mut. Ich danke dir, dass du das Fundament unseres Lebens sein möchtest. Danke, dass dir nicht egal ist, wie es uns geht, sondern dass du in uns leben möchtest. Gib uns die Möglichkeit, von dir zu erzählen und zeige uns, wo wir einen Unterschied machen können. Sei du bei uns und segne uns, sei uns spürbar nahe und begleite uns. Amen. Die Korinther hatten ein Problem mit ihrem Zentrum. Und davon handelt jetzt auch das nächste Lied. Da geht es nämlich auch um den Mittelpunkt.